Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Vorgebirgsmagazins. Uns hören Sie immer donnerstags ab 21.04 Uhr. Der Bad Honnefer Künstler, Maler, Fotograf und Filmemacher Helmut Reinelt ist heute bei uns zu Gast. Und zum Ende unserer Sendung, so gegen 10 vor 10, haben wir wie immer noch ein paar Veranstaltungstipps aus dem Vorgebirge für Sie. Ich werde Sie heute durch diese Stunde begleiten und mein Name ist Bianca Bredemeier. Der Bad Honnefer Künstler Helmut Reinelt ist Maler, Fotograf und Filmemacher und vieles mehr. Als Kameramann für ZDF und RTL bereiste er die halbe Welt. Heute ist sein beruflicher Mittelpunkt die Kunst. Mehr über die zahlreichen Projekte von Helmut Reinelt, vor allem auch über sein ehrenamtliches Engagement in Königswinter in Sachen Kultur, erfahren Sie jetzt im Gespräch mit meinem Kollegen Otto Ganser.
Herzlich willkommen, Herr Reinelt.
Danke, Herr Ganser, dass Sie mich eingeladen haben.
Vor circa 2 Jahren waren Sie schon mal hier mit Helge Kirscht. Da ging es um das alte Krankenhaus in Königswinter. Aber darüber sprechen wir nachher auch noch, was Sie da alles gemacht haben. Zunächst einmal kann man sagen, Sie sind Fotograf, Filmemacher, Autor und Künstler. Stimmt das?
Ja, kann ich alles so unterschreiben.
Ja. Gut, und diese verschiedenen Sparten werden wir sicherlich noch ein bisschen näher beleuchten. Aber zunächst mal etwas weiter zurück in Ihrem Leben nach dem Abitur. Haben Sie auch Zivildienst gemacht in den Behindertenwerkstätten in Hersel? Und da habe ich irgendwo gelesen, das hatte Sie sehr beeindruckt.
Ja, das war für mich am Anfang sogar ein Schock, muss ich sagen, als ich da angefangen habe, weil ich da auf einmal mit Menschen konfrontiert war, die völlig anders waren als ich selber. Und ich hatte da vorher noch nie irgendeinen Bezug zu und habe alle möglichen Dinge erwartet oder befürchtet und habe dann irgendwann relativ schnell gemerkt, dass diese Menschen, die als geistig Behinderte bezeichnet wurden und da gearbeitet haben, eigentlich ganz viele Qualitäten hatten, die ich bei anderen Menschen, die so als normal gelten, dann oft vermisst habe. Die waren sehr spontan, die waren sehr freundlich, die waren unglaublich begeisterungsfähig. Die hatten zwar wirklich teilweise ziemlich merkwürdige Macken auch, weswegen die natürlich auch dann da waren, aber mich hat es einfach fasziniert, hinter diesem Äußeren, was da so als erster Eindruck mir entgegengekommen ist, also was Neues zu entdecken. Und ich glaube, das ist das, was mich so auch sehr stark nachher geprägt hat, dass ich immer versuche, hinter irgendwas zu gucken und diese äußere Erscheinung, die mir dann also am Anfang dann entgegenkommt, erstmal nicht so als, ja, als die Basis für mein Urteil zu nehmen, ne? Sondern immer zu gucken, also du kannst noch überrascht werden durch irgendwas anderes. Und das ist meistens auch der Fall.
Und das hat Sie für das weitere Leben auch geprägt, diese Erfahrung?
Ja, ich denke mal, das ist eine grundsätzliche Liebe zu Menschen. Einfach auch zu gucken, man kann jeden in seiner ganz besonderen Art und Weise akzeptieren. Also es ist nicht immer so, dass, also man, ich freue mich immer dran, wenn ich so eine Vielfalt entdecke, wenn ich nicht nur einfach jetzt so diese Stromlinientypen dann irgendwie vor mir sehe, sondern wenn ich Leute sehe, die irgendwas Besonderes haben, die irgendwie einen besonderen Charakter haben, die ein besonderes Leben haben, die mich überraschen, die also irgendwo was, eine tolle Geschichte zu erzählen haben, die ein Schicksal haben, also irgendwas, was sie erlebt haben, was sie besonders und einzigartig macht. Und ich habe also bisher, das ist ja das Faszinierende sowieso, dass man nie zwei gleiche Menschen trifft, ne? Egal wie viele man trifft. Jeder hat irgendwas anderes zu erzählen, auch immer wieder. Und das ist was, wo ich mich immer wieder drin verlieben könnte, richtig. Ne?
Nach Ihrem Studium in München sind Sie wieder zu Ihren Wurzeln zurück. Sie sind in Bonn geboren und aufgewachsen und dann sind Sie ins Siebengebirge gezogen und sind jetzt in Bad Honnef ansässig. Sie sind aber dann auch beruflich viel in der Welt rumgereist. Sie haben Filme gemacht und Sie haben für große Fernsehsender als Kameramann gearbeitet, sind durch die halbe Welt rumgekommen. Erzählen Sie mal so ein paar Beispiele, was haben Sie erlebt und was haben Sie für Filme machen können?
Ach, ich war eigentlich so in zwei Bereichen unterwegs. Also ich habe ja damals angefangen für RTL zu arbeiten, als RTL noch in Kinderschuhen steckte, als sie gerade von Luxemburg nach Köln kamen. Ich habe da gemeinsam mit einem Kollegen praktisch so eine Art Vorhut gebildet und habe dann diesen Laden da RTL so als was kennengelernt, was sehr dynamisch war und wo sich ganz viele Leute mit sehr viel Engagement dann an eine Sache rangemacht haben, die völlig neu in Deutschland war, nämlich damals so das Kabelfernsehen. Ne? Und die waren ja noch nicht mal terrestrisch unterwegs damals. Und es war ein eingeschworener Haufen von Leuten, die gut zusammenarbeiten konnten, die sehr professionell gearbeitet haben. Mit denen bin ich viel unterwegs gewesen. Zum Beispiel habe ich eine Dokumentation über 40 Jahre Israel gemacht mal. Das war eine der Dinge, die man, glaube ich, RTL nicht so ohne weiteres zutraut, dass sie tatsächlich politische Sachen auch gemacht haben. Dann natürlich Unterhaltungssachen. Also wir haben mal den stärksten Mann Deutschlands irgendwo in der Wüste gesucht. Ne? Dann haben wir viel für Reisemagazine gedreht. Ich bin dann zum Beispiel auf irgendwelchen Inseln unterwegs gewesen, im Atlantik, ne, in Madeira, auf den Azoren, irgendwie an Vulkanen gestanden, dann irgendwo in Tunesien rumgefahren. Und wir haben ganz viel von der Welt gesehen, also meistens von der schönen Seite. Ne, und das war einfach eine total faszinierende Zeit. Dann habe ich für ZDF in Bonn gearbeitet, im Studio Bonn. Und da habe ich dann wieder eine ganz andere Seite des Fernsehens kennengelernt, die sehr stark politisch orientiert war. Also wir haben damals die aktuelle politische Berichterstattung aus Bonn gemacht. Damals war die Regierung ja noch in Bonn. Und so habe ich dann nach und nach diese ganzen Politiker alle kennengelernt, die damals unterwegs waren. Das waren in der Zeit von 1987 bis circa Anfang der 90er Jahre, so 6-7 Jahre, wo das dann noch der Fall war. Und bin dann teilweise mit Genscher unterwegs gewesen, mit ziemlich viel im Nahen Osten bei irgendwelchen Entwicklungshilfeprojekten, die wir dann gefilmt haben, war im Jemen, was mich sehr beeindruckt hat. Also da gibt es ganz viele Orte, die ich besucht habe, wo ich ganz froh bin, dass ich je in meinem Leben gesehen habe auch.
Und Sie haben so viel gemacht, auch noch andere Sachen, auch für Kinder. Ich denke an die Sendung vom WDR mit der Maus, ne?
Ja, das hing damit zusammen, dass irgendwann, nicht irgendwann, aber dass 1992 meine Tochter geboren wurde. Und ich gedacht habe, ja, eigentlich ist das mit dem unsteten Leben jetzt mal so allmählich vorbei. Ich muss mal irgendwo da auch sesshaft werden. Und ich habe dann gedacht, ich will mich einfach darum kümmern. Ja, und ich habe dann angefangen, ich hatte die Gelegenheit, sagen wir mal, bei RTL dann zum Beispiel auch im Kinderfernsehen zu arbeiten. Da gab es die wunderschöne Sendung Lila Launebär. Und da haben wir sehr viele ganz interessante Sachen gemacht. Da gab es auch so ein ganz dynamisches Team von Redakteuren, die aufgeschlossen waren für schräge Ideen. Und wir haben dann so alle möglichen Dinge dann realisiert, die also weit entfernt von irgendwelchen normalen Sachen waren, die bisher so im Kinderfernsehen gelaufen sind und die also mit einfachen Mitteln dann auch relativ aufwendige Dinge dann realisiert haben. Und leider ist die Sendung dann irgendwann eingestellt worden. Und wir waren als Team da wirklich sehr so gut unterwegs, dass wir uns überlegt haben, wir gehen einfach mal zum WDR und sagen denen, wir haben eine Idee, wie wir eure Sendung mit der Maus ein bisschen aufpäppeln können. Und die Idee, das war eine Show, die hieß Mausclub, die praktisch ergänzend zum Maus laufen sollte. Und das hat den WDR-Leuten so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, produziert das. Und da mussten wir dann in relativ kurzer Zeit, ziemlich schnell, eine komplette Firma aufbauen, die also eine Live-Sendung jede Woche einmal produziert hat, wo 5 Einspieler drin waren und eine komplette Studioproduktion. Und da haben wir innerhalb von einem halben Jahr praktisch eine Firma aus dem Boden gestampft mit Schnittplätzen, mit einem Redaktionsteam. Insgesamt hatten wir dann 10 Angestellte fest, dann also nochmal anderthalb mal so viel als freie Mitarbeiter, die für uns gearbeitet haben. Und darüber hinaus haben wir dann auch angefangen, für den WDR, für die reguläre Sendung mit der Maus, dann auch Sachgeschichten zu machen. Und dann sind dann so Dinge entstanden, wie zum Beispiel die Frage, sind wir nachgegangen, wie denn eigentlich Gummistiefel gemacht werden und haben herausgefunden, dass sie so ähnlich gemacht werden wie Brot. Also dass ein Teich, ein Teich angerührt wird mit etwas anderen Zutaten zwar, da kommt dann also statt Mehl zum Beispiel Ruß rein und als Kontrastprogramm praktisch. Und aber so die ganzen Vorgänge sind eigentlich dieselben. Das wird dann geknetet und dann in eine gewisse Form gebracht, dann irgendwo gepresst und hinterher kommt dann, wenn das alles fertig ist, ein dampfender frischer Gummistiefel dann aus der Maschine raus.
Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter. Was Sie auch gemacht haben, das war auch mal wieder etwas, ja, ganz anders eigentlich. Sie haben bei einem Ü-Wagen-Projekt mitgemacht, also einen entworfen, etwas Besonderes. Erzählen Sie einfach mal, was war das mit dem Ü-Wagen?
Ja, das hing damit zusammen, dass wir damals also nicht nur für die Rundfunkanstalten oder für den WDR produziert haben, sondern dass sich die Gelegenheit ergeben hat, auch für Unternehmen Unternehmensfilme zu machen, Imagefilme zu machen. Und wir sind da mit Leuten von Siemens in Kontakt gekommen, die damals nach der sogenannten Killer-Applikation für OMTS gesucht haben. Und OMTS wird wahrscheinlich mittlerweile jedem was sagen, ist halt so ein besonders schneller Mobilfunkstandard, der mittlerweile auch wieder von anderen Standarten überholt ist, also damals wirklich was Besonderes war, wo man auf einmal die Möglichkeit hatte, nicht nur einfach zu telefonieren, sondern auch Inhalte, zum Beispiel Videos oder Bilder oder Sprache als Datei dann mal irgendwo hinzuschicken. Und es war nur noch nicht so ganz klar, was da jetzt eigentlich passieren sollte. Und wir haben dann zusammengesessen und aus meinem Background vom Fernsehen her kam dann so die Idee so ein bisschen auf, warum nicht einfach mal zu versuchen, einen Ü-Wagen zu bauen, der auf diese Standardwege verzichtet, zum Beispiel Satellitenübertragungen zu machen und stattdessen einfach diese Mobilfunkkanäle nutzt. Und diese Basisidee, die hat dann den Siemens-Leuten richtig gut gefallen und wir haben dann in Kooperation mit Siemens und der Telekom einen Versuchsaufbau gemacht, den haben wir dann in einem Geländewagen untergebracht. Also die normalen Ü-Wagen, muss man dazu sagen, waren damals noch relativ große Autos, die fast also an Lastwagen erinnerten, die also mit viel Besatzung ausgestattet waren, die normalerweise einen Rüstwagen mit allem möglichen Material noch dabei hatten und die also sehr viel personellen und technischen Aufwand bedeuteten, um irgendwas zu übertragen. Und wir kamen dann praktisch an mit einem normalen Pkw, mit einem SUV, also damals mit so einer Mercedes der M-Klasse, hatten den ausgestattet mit so einem 3-Kamera-Interface, hatten da eine kleine Regie auf die Rückbank gebaut. Ne? Und das hat tatsächlich über UMTS funktioniert. Also wir haben praktisch damals die ersten Übertragungen von Fernsehsignalen gemacht, die tatsächlich nur über Mobilfunk gingen. Ne? Und das war damals am Anfang doch eine riesige Geschichte. Wir sind damit auf der CeBIT recht berühmt geworden in 2002. Da haben wir, in 2000 war das sogar, genau, in 2000. Und in 2000 haben wir dann auf der CeBIT eine richtig große Präsentation gehabt, wo dann auch verschiedene Minister da waren. Die Siemens-Leute haben uns da präsentiert. Und das hat ganz gut eingeschlagen. Und für mich ist das einfach so eine Geschichte gewesen, wo ich mal wieder eine Idee haben konnte und einfach gedacht habe, okay, das setzen wir jetzt mal um, das probieren wir mal aus. Und es hat geklappt.
Ja, Herr Reinelt, das war natürlich noch nicht alles, was Sie erlebt haben. Sie haben sich aber dann irgendwann etwas verändert. Wir haben dann doch mehr mit Kunst und Kultur zu tun gehabt. Woran lag das?
Ja, das hing damit zusammen, dass so eine große Firma eigentlich sehr viel Arbeit durch ihre Organisation schon macht. Ich habe ja eben erzählt, dass wir insgesamt mit die freien Mitarbeiter eingeschlossen, also fast 30 Leute beschäftigt haben, dass wir also eine gewisse Organisationsstruktur da drin hatten, dass wir Infrastruktur hatten mit Schnittplätzen, technischen Geschichten und die mussten natürlich verwaltet werden. Ich war einer der Geschäftsführer der Firma und musste mich dann also nicht mehr um die Bilder kümmern, die mich eigentlich interessiert haben und über die Geschichten, sondern zum Beispiel um so interessante Dinge wie Berufsgenossenschaft oder Steuer oder Sozialversicherung regeln und so weiter. Und das ist nur etwas, was in meinem Leben eigentlich nicht so vorgesehen war, habe ich dann irgendwann gemerkt. Das ist auch nicht so mein Ding. Und ich habe dann gedacht, okay, ich muss da mal, irgendwann muss ich da raus. Und da gab es dann irgendwann eine Gelegenheit auszusteigen und das habe ich genutzt und habe dann gesagt, okay, ich resette jetzt mal komplett und versuche einfach mal wieder vorne anzufangen. Und habe mich dann wieder mit Fotografie und mit Filmen beschäftigt und alles nur mit Dingen, die ich alleine machen konnte, ohne irgendwelche Angestellte oder Leute zur Hilfe zu nehmen. Und darüber hinaus ist dann so ein Engagement entstanden in der Kultur und der Kunst. Mich hat das einfach dann so fasziniert, mich nicht nur einfach so handwerklich mit Bildern zu beschäftigen, sondern einfach da auch eine ganz andere Ebene noch zu entdecken, wie Bilder sein können. Etwas, was früher in diesem ganzen Beruflichen eigentlich immer so zwar immer noch unterschwellig da war, was aber sehr weit im Hintergrund war. Und ich hatte einfach da die Gelegenheit, das nach vorne zu holen und mich mehr darauf zu konzentrieren. Ich habe dann Leute kennengelernt, die da unterwegs waren, die im Kulturbetrieb schon ein bisschen etabliert waren. Ich habe also einen guten Bekannten gehabt, der eine Agentur hat, der aber gleichzeitig auch einen Kunstverein gegründet hatte. Und da habe ich dann angefangen mitzuarbeiten. Das war die Fördergemeinschaft Junge Kunst in Bad Honnef. Und habe dann da über, ich glaube, es waren 4, 5 Jahre im Vorstand gearbeitet, habe also Dinge organisiert, habe mich mit Künstlern unterhalten. Ich habe auch selber Ausstellungen da gemacht mit meinen Arbeiten, die also damals schon so ein bisschen was Besonderes waren, glaube ich, weil nicht viele Leute halt so gearbeitet haben wie ich. Da kann ich ja später nochmal was zu sagen. Und das hat mich so Stück für Stück einfach in eine Szene reingebracht, die mir sehr gut gefallen hat, weil man da mit anderen Dingen in Kontakt kommt als mit dem, als nur mit Organisation. Also es geht auch um Denken, es geht um Empfinden, es geht eine Sprache zu entdecken, die eigentlich so mit unserer normalen Sprache nichts zu tun hat. So eine Kunstsprache, die jeder Künstler zum Beispiel hat, der ehrlich mit seiner Kunst umgeht, der also versucht, der Welt etwas zu vermitteln mit seinen speziellen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Und ich fand es total faszinierend, einfach mich da rein zu versetzen und zu versuchen, dahinter zu kommen, was er ist. Und die Leute kennenzulernen, die Bilder gemacht haben, die Leute, die die Skulpturen gemacht haben, mich mit denen zu unterhalten und das alles zu entdecken.
Heute Abend ist bei mir im Studio Merten Helmut Reinelt, Fotograf, Filmemacher, Autor und Künstler und vieles andere, was wir schon in der ersten halben Stunde gehört haben. Und Sie sind inzwischen in Königswinter aktiv geworden. Und vor 2 Jahren, wir hatten auch mal eine Sendung mit Ihnen darüber gemacht, hatten Sie haben viele gesagt, ein verrücktes Projekt. Ein ehemaliges Krankenhaus, was kurz vor dem Abriss stand, zu nutzen für Kunst und Kultur. Das haben Sie tatsächlich geschafft, mit den Eigentümern des Gebäudes zu verhandeln. Und ja, erzählen Sie mal, wie war der Weg dahin und wie war dann der Erfolg?
Naja, der Weg war halt im Grunde derselbe wie bei vielen anderen Dingen, die mir so in den Kopf kommen, die ich dann also versuche umzusetzen. Das war am Anfang einfach eine Idee. Ich habe gedacht, also da ist ein ganzes Krankenhaus, das wird aufgegeben und das steht leer und keiner weiß, also im Grunde ist das eine Art Vakuum. Und ich finde, das Krankenhaus in Königswinter, das hat eine Geschichte. Ich bin da selber auch schon mal gewesen, auch mal behandelt worden. Und ich kannte zufällig den Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, der Cura, den Herrn Müller, und habe den einfach mal angerufen und habe gesagt, Herr Müller, ich mache ab und zu mal so verrückte Kunstaktionen in alten Bauten. Wir hatten damals in den Brückenturm von Erpel so ein paar Aktionen gemacht. Und ich habe ihm gesagt, wie wäre es denn, wenn wir da auch mal in dem leerstehenden Krankenhaus was machen könnten? Und der Herr Müller war ein sehr freundlicher, aufgeschlossener Mensch. Ist es auch geblieben nachher, das muss man dazu sagen. Und er hat dann einfach ein bisschen überlegt und hat dann irgendwann gesagt, ja, das könnte er sich vorstellen. Und es würde aber noch eine Zeit lang dauern, weil da so verschiedene Arbeiten noch zu machen wären. Und er wird mir dann irgendwann Bescheid sagen, wenn es tatsächlich möglich wäre. Und ich habe dann mich darüber gefreut und eine ganze Zeit lang vom Herrn Müller nichts mehr gehört und schon gedacht, also eigentlich wird da wahrscheinlich nichts draus. Ne? Also wenn du da jetzt nichts von hörst, dann irgendwann kam ich eine E-Mail, da stand dann drin, lieber Herr Reinelt, es ist jetzt soweit, Sie können loslegen. Ne? Und da bin ich nochmal zu ihm hingegangen und habe gesagt, wir haben jetzt hier so 7, 8 Leute, die würden sich gerne da mal mit den Räumlichkeiten beschäftigen und da so ein paar Installationen machen und so bestimmte Dinge tun. Und das haben wir dann gemacht. Der hat uns einen Schlüssel gegeben, wir sind ins Krankenhaus rein, waren völlig fasziniert von dem Ambiente, was da vorherrscht. Also diese Geschichte des Krankenhauses, die ja sehr viel so mit Leben und Tod und Krankheit und Gesundheit zu tun hat, die ist halt was anderes, wie wenn man in einen Verwaltungsbau reinkommt. Das ist was, was einen so direkt so eben im Zentrum des Lebens auch auffängt, wo es einen berührt einfach. Und das ist eigentlich allen Leuten gegangen, die ich da angesprochen hatte. Und da hat sich dann so eine Art Multiplikationseffekt ergeben. Also jeder, den ich angesprochen hatte, hat wieder mit jemand anders gesprochen. Und auf einmal waren wir dann beim ersten Besuch keine 8 Leute, sondern 15. Ne? Und dann sind wir dann da rumgegangen und haben überlegt, was wir machen können und wo wir hin könnte. Und dann kam dem einen noch die Idee, ich könnte ja auch mal den und den fragen, weil wir haben ja so viel Platz. Das Krankenhaus hat nämlich insgesamt ungefähr 100 Räume zur Verfügung. Und so hat sich das so allmählich immer weiter verbreitet, praktisch viral entwickelt, wie man das heute so ganz modern sagt, und in der Kunstszene. Und es sind dann letzten Endes 120 Leute gewesen, die da für ein halbes Jahr gearbeitet haben, die ausgestellt haben, die sich selber oder irgendwas anderes präsentiert haben, die ihre Gemälde, ihre Skulpturen, ihre Installationen gezeigt haben, die Theater gemacht haben, die Vorträge gehalten haben, die Musik gemacht haben. Und es ist eine gigantische, sag ich mal, sich selbst befruchtende Geschichte gewesen, die immer weiter dann irgendwie so eine Eigendynamik bekam auf einmal. Und es war getragen einfach von der Begeisterung für die Sache. Wir sind da völlig ohne Organisationsform reingegangen. Wir hatten also keinen Verein oder eine Firma oder sowas. Im Nachhinein würde ich sagen, das war schon eine ziemlich gewagte Geschichte, die wir da gemacht haben, weil eigentlich so die Gesamtverantwortung, die hätte dann so mehr oder weniger auf mir und den Kollegen von diesem Leitungsteam gelegen, das wir dann installiert haben. Aber es ist wirklich alles gut gegangen. Wir haben also gemerkt, dass wir so ganz intuitiv schon einige Sicherheitsmaßnahmen immer wieder beachtet haben, die nötig sind, sind mit niemandem angeeckt. Es hat in der ganzen Zeit keinen einzigen Verletzten gegeben. Es hat keinen Streit gegeben. Es hat keine Schlägerei oder sonst irgendwas gegeben. Wir hatten auch nicht mal Betrunkene, die wir irgendwo hatten. Es sind auch keine Schmierereien am Gebäude aufgetreten oder sowas. Es ist noch nicht mal eingebrochen worden, dass Leute da was rausgeholt oder entwendet hätten. Und es ist für mich eine total faszinierende und nachhaltig total begeisternde Phase meines Lebens gewesen, wo ich einfach gemerkt habe, dass man so im guten Sinne etwas auf die Beine stellen kann, dass das funktionieren kann.
War das mit hohen Kosten verbunden oder hat sich das so getragen oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist immer so, wir sind nicht in irgendeiner, also sagen wir so, wir sind sehr marginal auch gefördert worden. Wir haben ein bisschen Geld vom Kreis gekriegt, wir haben ein bisschen Geld von der Telekom gekriegt, wir haben ein bisschen Geld von Künstlern bekommen, denen wir gesagt haben, ihr zahlt jetzt hier so eine Art Startgebühr. Und von diesem ganzen Geld, was wir da hatten, das ist also jetzt ein vierstelliger Betrag insgesamt nur gewesen, haben wir dann die ganze Werbung gemacht. Wir haben also die ganzen Flyer gemacht, Plakate. Wir haben Material zum Beispiel für Absperrungen gekauft. Wir haben teilweise Installationen, die wir wieder reparieren mussten, neu davon bezahlt. Wir sind gerade so haarscharf damit hingekommen. Es ist so, dass also praktisch keiner dann hinterher irgendwas draufzahlen musste. Wir haben natürlich während des laufenden Betriebs da gearbeitet, kostenfrei. Also keiner hat für irgendwas Geld bekommen. Also wir haben keinen Lohn für die Zeit bekommen, die wir da aufgewendet haben. Wir haben es einfach gemacht und wir hatten ganz viel Freude dabei, das zusammen zu machen. Und wie gesagt, auch das halt ist eine sehr faszinierende Erfahrung gewesen, dass die Leute alle dazu bereit waren, da wirklich mitzumachen.
Wie viel waren das denn ungefähr, die da mitgemacht haben?
Ja, wie gesagt, das waren ca. 120 Künstler, die wir da drin hatten. 120. Ja, die kamen aus insgesamt 13 Nationen. Ne, am weitesten weg war, glaube ich, eine Chinesin, ja, die Performance da gemacht hat. Dann hatten wir einen Kasachen da, wir hatten Leute aus Estland da, wir hatten einen Schweden da, wir hatten Leute aus Italien da, also wir hatten Franzosen da, wir hatten Italiener, also es war wirklich total breit gefächert. Ne? Das ist, wie gesagt, etwas gewesen, was sich aus sich selbst daraus entwickelt hat und immer weiter fortgeführt hat. Ne?
Also für Sie war es ein Erfolg und für die Bevölkerung auch?
Also das Feedback, was ich bekommen habe, war sehr, sehr positiv. Also die Leute sind gekommen und haben gesagt, die waren am Anfang sehr skeptisch. Die haben gesagt, okay, was passiert denn jetzt mit unserem schönen Krankenhaus? Da kommen dann irgendwelche Künstler, die unter Umständen da die Molly machen und was weiß ich dann so, das vandalisieren. Aber die haben dann gemerkt, dass das alles zivilisierte Leute waren, die da reingekommen sind. Wir haben gleich zu Beginn angefangen, Kontakte zu den Behörden aufzunehmen. Wir haben also sehr enge und sehr gute Kontakte zu der Stadtverwaltung aufgebaut. Die haben uns bei vielen Dingen geholfen. Vieles ist auf die rheinische Art geregelt worden, ne, so, wo der Dienstweg dann durch kleine Abkürzungen halt so ein bisschen so kürzer gemacht werden konnte. Und es hat alles dadurch halt sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben dann gemerkt, dass je länger die Veranstaltung dauerte, die auch immer bekannter wurde. Ja, und es kamen immer mehr Medien aus weit entfernten Gebieten zum Beispiel. Am Anfang waren es halt die Lokalteile, die da waren, von den üblichen Zeitungen, die im Bonner Raum halt da unterwegs sind. Dann kam irgendwann das Fernsehen, ne, vom WDR mit der Lokalzeit, und dann kam der WDR mit einer Kunstsendung im dritten Programm, und dann kam auf einmal dann der Kölner Stadtanzeiger. Dann kamen Zeitungen aus Aachen, aus dem Ruhrgebiet, die berichtet haben. Dann kam RTL und Sat.1. Und so hat sich das dann praktisch da auch in den Medien so ein bisschen viral fortgeführt.
Ne? Meine Frage ist natürlich, irgendwann war ja dann Schluss. Der Abriss stand ja dann irgendwann an. Wie war das denn für Sie als Initiator dieses riesigen Projektes, plötzlich alles platt?
Ach, es war völlig in Ordnung, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also wir hatten ja von vornherein klar abgemacht, auch mit dem Betreiber, dass wir eine begrenzte Zeit da drin sind, dass irgendwann tatsächlich Schluss ist. Und diese Dinge, die man so auf mehr oder weniger so auf persönlicher Selbstausbeutungsbasis macht, die kann man nur eine bestimmte begrenzte Zeit machen. Und ich finde, es ist eigentlich ganz gut, wenn es dann aufhört, wenn es am besten funktioniert. Und das ist eigentlich das, was wir geschafft haben. Dadurch bleibt diese gesamte Aktion in einer sehr guten Erinnerung. Die läuft, ist nicht irgendwann, hat sie sich totgelaufen oder ist dann irgendwo in Routine dann abgewandert, sondern es war bis zum Schluss eine aufregende, eine schöne Sache, die wir gemeinsam dann irgendwie gemacht haben einfach. Als das Krankenhaus abgerissen wurde, war ich natürlich dabei. Ja, und ich habe dann verfolgt, wie der Abrissbagger wie so ein Art Dinosaurier sich dann durch diese Wände durchgefressen hat. Ich habe dann auch fotografisch dokumentiert, wie so ein großes Wandgemälde, was wir angebracht haben, so Stück für Stück dann auch vom Bagger abgefressen wurde. Und was ich ganz interessant finde, ist einfach, dass das Krankenhaus nicht weg ist. Ja, also es ist immer noch da. Und zwar tatsächlich materiell. Das ist nämlich der ganze Schutt, der da zusammengetragen wurde. Der wurde nicht einfach irgendwo anders hingebracht, sondern der wurde gemahlen und dient jetzt als Fundament für ein Altenheim, was da gerade entsteht. Ne? Das heißt, also es ist nicht weg. Also alles, was vorher da war, ist noch da. Ne?
Herr Reindelt, in unserer letzten Runde wollen wir natürlich noch über ein Projekt sprechen, was auch in Königswinter eine große Rolle spielt. Und ja, Sie sind auch Vorsitzender des Vereins Antiform. Und mit diesem Verein haben Sie auch wieder etwas auf die Beine gestellt, was bestimmt keiner geahnt hätte, dass es so funktioniert. Also, in Königswinter haben Sie in der Altstadt viele Leerstände entdeckt, Ladenlokale, die leer stehen. Und da hatten Sie was vor, mitzumachen. Wie lief das?
Also in der Zeit, wo wir mit dem Krankenhaus in Königswinter aktiv waren, sind wir natürlich in der Innenstadt auch sehr viel unterwegs gewesen, haben da ab und zu mal in der Fußgängerzone einen Kaffee getrunken, haben festgestellt, dass Königswinter eine wunderschöne Innenstadt hat, die also eine tolle Fußgängerzone hat, wo ganz viele schöne Bauten noch sind, dass aber leider da sehr viele Leerstände sind und die ganzen Touristen, die in Königswinter unterwegs sind, mehr oder weniger orientierungslos an geschlossenen Läden vorbeigelaufen sind. Und wir fanden das sehr schade eigentlich, weil es einfach nicht diesem Potenzial entspricht, das Königswinter hat. Wir haben dann gehört, dass es ganz wenig Initiativen gibt und dass also eigentlich in der Stadt kein Mut vorhanden ist, was Neues anzupacken, sondern dass da so ganz viele so verschiedene Gruppen unterwegs waren. Die einen wollten das und die anderen das und dann hat dann jeder so ein bisschen vor sich hingejammert. Und wir haben überlegt, also vielleicht könnten wir einfach diese Situation, die sich da bietet, für uns und für andere halt so ein bisschen ausnutzen. Also wir für uns, indem wir dann wir haben gefragt, also ob wir von den Leerständen unter Umständen halt bestimmte Räumlichkeiten nutzen können, um da Kunst zu machen. Ja, und wir haben dann einen Eigentümer eines Hotels gefunden, der das Erdgeschoss als Restaurant renoviert hatte und vermieten wollte, aber seit 2 Jahren es nicht geschafft hat. Das stand dann leer, war frisch renoviert. Der hat dann gesagt, okay, ihr könnt dann einfach bis auf Weiteres in diesen Räumlichkeiten eine Galerie einrichten. Ja. Das haben wir dann gemacht. Wir haben parallel dazu einen Verein gegründet, Antiform haben wir den genannt, weil wir einfach so ein bisschen anders unterwegs sein wollten wie die normalen, in Anführungszeichen, Kunstvereine, die es überall gibt. Und weil wir nicht nur einfach dafür sorgen wollen, dass die Mitglieder des Vereines dann selber Ausstellungsmöglichkeiten haben, sondern dass wir versuchen, einfach da so bestimmte Projekte in einem kommunalen Umfeld zu organisieren, die auch ein Faktor für eine Stadtentwicklung sein können. Und die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, dass Kultur letzten Endes ein wesentlicher Faktor sein kann bei der Entwicklung einer kleinen Stadt, zum Beispiel wie Königswinter. Dass das nicht nur einfach immer nur Kommerz sein muss, sondern dass auch Kultur da eine wesentliche Rolle spielen kann, um Leute dahin zu locken. Und wir haben dann mit 7 Leuten gegründet in Oktober 2012 und sind jetzt mittlerweile bei 28 Leuten angekommen, ne, was also doch eine signifikante Steigerungsrate ist, ne, was mich also sehr freut. Wir sind das fast alles richtig aktive Leute, ein paar Leute, die machen ab und zu mal ein bisschen was. Manche haben wirklich ganz aktiv auch konkrete Ideen, die sie umsetzen wollen, eigene Initiativen eingebracht in den Verein. Und wir haben mittlerweile die Situation, dass wir insgesamt 5 Projekte in Königswinter hatten, von denen 4 noch aktiv sind. Also wir haben in der Galerie angefangen damals, das existiert immer noch. Die Galerie, die macht regelmäßig Ausstellungen. Wir hatten seit 2012 insgesamt, glaube ich, 15 oder 16 Ausstellungen. Hatten etwas über, also knapp 50 Künstler da, die alle von außerhalb kamen. Also wo wir praktisch gesehen haben, dass wir frisches Blut nach Königswinter reinholen, dass also da Leute zum Beispiel aus Berlin, aus Stockholm gekommen sind. Jetzt haben wir gerade eine japanische Ausstellung drin zum Beispiel. Wir haben dann noch ein zweites Ding aufgelegt, das war ein Artist-in-Residence-Programm, praktisch ein Stipendiatenprogramm, wo wir in einem leerstehenden Geschäftshaus praktisch Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für auswärtige Künstler bereitstellen. Das wird auch seit Anfang 2013 regelmäßig genutzt. Da sind ganz viele ganz interessante Leute bisher drin gewesen, die ganz nah an der Bevölkerung arbeiten, wo die Türen auf sind, die also praktisch einladen, reinzukommen, bei der Arbeit zu beobachten und mitzumachen. Dann haben wir gleich nebenan einen alten Schleckermarkt umgebaut zum Kino. Da zeigen wir Kunstvideos. Da ist direkt angegliedert ein Eiscafé, mit dem wir kooperieren. Und da gibt es also auch eine ganz interessante symbiotische Entwicklung. Dann gab es Anfang 2013 für 4 Monate ein Theater in einem Friseursalon, der leer stand. Und der natürlich dann auch als Friseursalon praktisch war, wo die praktisch ein Friseur und eine Friseurin dann also frisiert haben und daraus ein Theaterstück gemacht haben. Das ist dann auch da wieder vermietet worden tatsächlich. Ne? Also da ist jemand rein, ist tatsächlich jetzt wieder ein Friseursalon, ein richtiger drin.
Also haben Sie da sozusagen Wirtschaftsförderung
da
auch
haben
betrieben?
Wir praktisch in der Beziehung konkrete Wirtschaftsförderung geschafft sogar. Ne? Und dann haben wir jetzt gerade eine neue Initiative angefangen, die heißt U100. Da geht es um Kunstvermittlung an Kinder und Jugendliche, die in einem nicht sehr kulturaffinen Umfeld aufwachsen. Und das machen wir in Kooperation mit verschiedenen anderen Gruppen in Königswinter. Das läuft gerade an. Wir sind da also der gute Hoffnung, dass sich das wirklich gut etabliert da und wirklich auch für Kinder und Jugendliche, also viel auch mit Migrationshintergrund, da eine Chance hat, so mit Kultur in Berührung zu kommen und nachhaltig zu arbeiten.
Sie leben in Bad Honnef und ja, Sie haben irgendwo mal gesagt in einer Zeitung, Sie brauchen nicht unbedingt oder Sie möchten nicht unbedingt unter Palmen in der Karibik oder sonst wo leben, sondern am Rhein. Warum?
Also in der Karibik ist mir zu warm.
Ja, ist ein Argument.
Zu warm und zu feucht. Ich bin ja ein paar Mal da gewesen und ich fand das immer ziemlich schockierend, wenn ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und da erstmal in so einer Art Waschküche stand. Das mag zwar irgendwie ganz schön sein für eine Zeit lang, aber auf Dauer da zu leben, das stelle ich mir nicht so richtig, ist nicht das, was ich so haben will. Ich finde das einfach schön, auch mal im Regen im Siebengebirge spazieren gehen zu können. Ich finde das schön, am Rhein zu sitzen. Ich mag diese Landschaft da, ich mag die Menschen vor allem, die da sind und ich mag diese Mentalität. Ich komme daher und es sind meine Wurzeln einfach. Ich bin gebürtiger Bonner, habe mal 5 Jahre lang versucht, in der Großstadt zu wohnen, in München. War auch sehr schön, aber irgendwann dann auch vorbei. Und mir hat dann der Rhein gefehlt in München und die Isar konnte das wirklich nicht ersetzen. Und dann bin ich dann zurück, habe dann eine Zeit lang sogar in Königswinter gewohnt, in Ittenbach auf dem Berg oben und wohne seit 1988 in Bad Honnef. Und ich habe nicht vor, da wegzugehen.
Wenn Sie an Kunst und Kultur denken, noch irgendwas, was Sie sich wünschen oder vorstellen könnten für die Region?
Also was wir haben ja immer wieder Pläne. Ja, also es gibt jetzt gerade einen aktuellen Plan, der heißt Kulturfabrik und der beschäftigt sich mit einer Fabrik, die natürlich in Königswinter liegt, wo wir eine kleine Konzerthalle gerne einrichten würden, verschiedene Arbeitsmöglichkeiten für Künstler und wo wir versuchen würden, also da so ein bisschen drumherum ein Programm zu machen. Das ist jetzt so ein etwas weiter in Zukunft liegender Plan. Wir hoffen, dass das funktioniert. Das ist was von den Königswinterern selber sehr positiv als Idee schon aufgenommen worden ist. Wir haben damit im Stadtrat eine sehr große und breite Zustimmung bekommen und haben uns da riesig darüber gefreut, dass es, glaube ich, so ein Thema war, wo diesmal wirklich keine einzige Partei und keine einzige Fraktion mal wirklich was dagegen hatte.
Wir können stundenlang weiter erzählen, Herr Reinelt, aber die Sendezeit läuft uns weg. Deshalb mache ich das jetzt ganz kurz. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit mit Kultur und allem, was dazugehört, in Königswinter und darüber hinaus weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei diesen Projekten, die Sie alle noch vorhaben.
Vielen Dank, Herr Ganser.